Guten Morgen, Gemeinde Langfeld. Guten Morgen, alle, die uns zuschauen aus dem Internet. Und ganz besonders auch herzlich willkommen, alle diejenigen, die heute zum ersten Mal da sind. Wir wollen alle gemeinsam Gott erleben und gemeinsam erfahren, dass Gott gut ist, dass er ein Gott ist, der Güte und Barmherzigkeit hat, unser Leben lang und weit darüber hinaus, weit über das hinaus, was wir hier auf dieser Erde erleben werden. Und ich bin so dankbar, dass Gott Menschen persönlich berührt über das, was wir heute hören durften. Menschen, die gesagt haben, ich habe persönlich Jesus erfahren. Und darum geht es auch heute Morgen, dass du, wenn du hier rausgehst oder wenn du diesen Gottesdienst im Internet beendet hast, sagst, ich habe heute Morgen eine Begegnung mit diesem Jesus gehabt. Dafür beten wir und dafür arbeiten wir hier in dieser Gemeinde, dass Menschen eine Begegnung mit dem auferstandenen Christus haben. Und ich freue mich, dass wir das auch heute Morgen erleben, erfahren, spüren, schmecken, anfassen dürfen. Gott ist ein Gott, den wir anfassen können. Durch Jesus Christus hat er sich lebendig und anfassbar gemacht. Rainer, gut, dass du wieder da bist. Ich habe irgendwie gelesen, du kommst erst mittags, deswegen habe ich dich herzlich willkommen aus den Philippinen zurück und er hat auch eine bewegte Begegnung mit Menschen und mit Gott gehabt, zusammen mit seinem Sohn und wird uns sicherlich auch demnächst davon berichten. Ja, wir sind in einem Thema dieses Jahr, das heißt unsere Gemeinde, mein Zuhause. Und ich möchte ein bisschen Fortsetzung machen von dem, was ich letzten Monat gesagt habe, Anfang März, und uns ein bisschen darauf hinleiten, was macht unsere Gemeinde eigentlich zu einem Zuhause? Was zeichnet Gemeinde Jesu Christi als ein Zuhause aus, als einen Unterschied zu vielen anderen Dingen, zu vielen anderen Häusern und Orten, wo man sich trifft und wo man Gelegenheit hat, zusammenzukommen? Und ich möchte mit einer Frage einleiten. Was ärgert mich am meisten? Oder wo kannst du mich am meisten mit ärgern und mit auf die Palme bringen? Welche Weise kannst du mit mir so richtig Ärger bekommen? Das hat was mit meinem Zuhause zu tun. Das hat was damit zu tun, dass wenn es jemand wagt, sich an meinem Kind zu vergreifen, an meiner Tochter, dass es sofort mit mir zu tun hat. Und ich sehe sofort einige Eltern hier, die das Gleiche denken und sagen, ja, wenn jemand mein Kind ungerecht behandelt, wenn ich das wahrnehme, wenn ich das sehe, dass mein Kind geärgert wird, dass mein Kind übervorteilt wird, dass es geschlagen wird, dass es ungerecht behandelt wird, dann stehe ich da als Vater, als Mutter und ich stehe für mein Kind ein. Und wenn dein Kind ungerecht behandelt wird von einem Lehrer, Mitschüler, von Verwandten im Sandkasten, von anderen Kindern, ist es egal wer, alle kriegen sie es mit dir zu tun. Ich weiß noch ganz genau, dass ich auch drauf und dran war, mal mit einem Kind aus dem Bus zu reden, was meine Tochter immer geärgert hat, wenn sie jeden Tag zur Schule mit dem Bus fährt. Und sie dann davon erzählt hat und ich gesagt habe, so geht das nicht. Ich werde mir dieses Kind vorknöpfen und ich werde mit diesem Kind reden. Und meine Schwiegermutter, die hat sogar geschafft, zum Kultusminister zu gehen, weil ihr Kind ungerecht in der Schule behandelt wurde und sie hat Recht durchgesetzt für ihr Kind. Was kannst du tun, wenn du mein Kind ungerecht behandelt hast? Kannst du dann zu mir kommen und sagen, ach, weißt du was? Ich mache dir ein Geschenk, ich gebe dir einfach ein paar Blumen oder etwas Süßes, ich gebe dir Geld, ich schreibe einen tollen Artikel über dich, was für ein wunderbarer Mensch du bist und veröffentliche den überall und erzähl allen, was für ein guter Mensch du bist. Wird mich das besänftigen? Werde ich damit zufrieden sein? Würdest du damit zufrieden sein als Eltern? Gibt es jemanden, der sagt, ja, das ist doch super, ja, mein Kind wird übervorteilt, aber ich krieg ja was Gutes. Du kannst nichts Besseres und nichts anderes tun, als meine Tochter anständig behandeln. Darum geht es mir. Es geht nicht darum, dass ich etwas Gutes bekomme, sondern dass sie vernünftig und anständig behandelt wird. Und es gibt keinen besseren und anderen Weg, als ein Unrecht wieder gut zu machen, als es an dem Kind wieder gut zu machen und nicht an mir, sondern an dem Kind. Und ich denke, ihr merkt, worauf ich hinaus will. Wenn wir hier im Haus des Vaters sind und wir alle Kinder Gottes sind, gibt es keinen anderen Weg, dieses Zuhause zu einem Zuhause Gottes zu machen, wenn wir an seinen Kindern das Unrecht, was wir an seinen Kindern getan haben, wieder gut machen und nicht zu Gott gehen und sagen, Gott, ich bin ja so glücklich, dass ich dich in meinem Leben habe und es tut mir auch so leid, dass ich so schlecht über den Stefan geredet habe, dass ich so viel Falsches über ihn erzählt habe. Das tut mir so leid, Gott. Aber du bist der, der mir vergibt. Du bist der, der Gutes tut in meinem Leben. Und ich will dir Gutes tun. Und ich werde jetzt jeden Samstag auf die Straße gehen und werde von dir erzählen und werde allen sagen, was du für ein guter Gott bist. Wird das Gott zufriedenstellen? Wird das Gott zufriedenstellen? Nein, was wird Gott zufriedenstellen, wenn ich zu Stefan gehe und sage, Stefan, ich habe gegen dich gesündigt. Ich habe etwas Unrechtes an dir getan und ich möchte es an dir wieder gut machen. Es hängt alles daran, wie wir Gottes Kinder behandeln. Es hängt alles daran, wie wir untereinander, miteinander umgehen. Wir können so viele geistliche Übungen machen, wie wir wollen. Du kannst so viel Buße tun, wie du willst. Dein Glaube und dein Leben für Jesus wird nichtig sein, wenn es sich nicht zeigt an den Kindern Gottes, an denen, die gemeinsam das Haus Gottes bilden. Warum sind Menschen von der Kirche enttäuscht? Hat Jesus sie enttäuscht? Hat Jesus zu ihnen gesagt, ja, ich habe zwar gesagt, du kannst zu mir kommen, wenn du in Not bist, aber weißt du, du doch nicht und du doch nicht. Jesus sagt, kommt alle zu mir, die ihr Mühe habt, die ihr Sorgen habt, die ihr euch abmüht und ich will euch erquicken. Und das Wort Gottes ist lebendig und schärfer und stärker und wahrhaftig als alle anderen Worte auf dieser Welt, als Worte, die ich machen kann oder als Worte, die du machen kannst. Menschen sind nicht enttäuscht, weil Gott sie enttäuscht hat, sondern weil sie die Menschen sehen, die sich als Kinder Gottes bezeichnen und sie beobachten, wie sie miteinander umgehen, was sie miteinander tun. Kläre die Dinge nicht mit Gott, sondern es gibt nur einen Weg, Unrecht, das du an einem anderen getan hast, wieder gut zu machen. Kläre das mit deinem Nächsten. Und wenn unsere Gemeinde ein Zuhause für viele Menschen werden soll, dann ist das der Schlüssel. Woran werden sie erkennen, dass wir Kinder Gottes sind, sagt die Bibel, wenn wir Liebe untereinander haben? Und diese Liebe wird sich ganz praktisch zeigen. Diese Liebe wird ganz praktisch sein. Und wir sind bei diesem zentralen Thema. Worauf kommt es an? Was ist wichtig? Was ist uns wertvoll? Was sind unsere Werte? Woran halten wir fest? Wofür bist du bereit zu sterben und zu kämpfen? Wofür bist du bereit, Dinge aufzugeben in deinem Leben? Du kannst dir gerne die Predigt vom letzten Mal anhören, am ersten Sonntag im März auf unserer Internetplattform livekirche.tv. Dort wirst du die Einleitung dazu hören. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, zu sagen, warum wir Werte brauchen. Und ich will da jetzt gar nicht so lange drauf eingehen, sondern nur ganz kurz noch einmal sagen, was es mit diesen Werten auf sich hat und dann auf unsere Werte kommen. Unsere Werte bestimmen immer den Umgang mit anderen, wie du mit deinem Bruder, mit deiner Schwester oder mit deinem Nächsten umgehen wirst. Das wird einzig und alleine bestimmt von deinen Werten. Deine Werte sind ein Kompass deines Handelns und Leitplanken für das, was du tust. Wenn du an die Grenzen deiner Werte kommst, dann muss das wie eine Leitplanke sein, die dich abhält davon, rechts oder links vom Weg abzukommen. Und diese Werte, die das bestimmen, sind die Grundlage eines jeden Zuhauses. Jeder, der irgendwo ein Zuhause hat, hat in diesem Zuhause auch bestimmte Werte. Und du lebst diese Werte. Und wertezentriert zu leben, ist nicht einfach. Wertezentriert zu leben wird ständig geprüft und wir werden ständig auf die Probe gestellt. So leicht kann man vom Kurs abkommen und seine Werte über Bord werfen. Es gibt so viele Menschen, die diesen Verlockungen, dem Druck nicht standhalten und dann von ihrem moralischen Zentrum weggehen, von ihren Werten weggehen, weil sie glauben, dass sie damit vielleicht eine Abkürzung oder einen leichteren Weg haben. Aber ich kann dir eins sagen, wenn der Wertekompass im Eimer ist, wenn dein Wertekompass nicht mehr den Weg anzeigt, dann wirst du den falschen Weg gehen. Der Wertekompass wird dir den richtigen Weg zeigen und dir gerade in schwierigen Situationen, in einem Dilemma, in dem du steckst, den Weg zeigen. Den Kompass brauchst du doch nicht, wenn du klar siehst und weißt, ah, da ist die Sonne, da ist Süden, da gehe ich jetzt hin. Da braucht kein Mensch einen Kompass. Wenn du die Straße kennst, auf der du gehst und sagst, ich will zu Aldi und das ist die Straße, die mich zu Aldi bringt, da braucht kein Mensch einen Kompass. Den Kompass brauchst du dann, wenn du nicht klar siehst, wenn du im Nebel bist, wenn deine Situation nicht deutlich ist, dann hilft der Kompass, den Weg richtig einzustellen. Und wenn der Kompass nicht mehr funktioniert, oder wenn du durch die Leitplanke gehst, dann kann das ganz schädlich werden. Das kann so enden, das ist noch mal glimpflich ausgegangen, aber es gibt im Internet noch viel mehr Bilder und ich habe auch persönlich schon viele Bilder gesehen, wo es nicht mehr glimpflich ausgegangen ist, wo die Reise eines Menschen an diesem Punkt ein für alle Mal zu Ende war. Nicht eingehalten, nicht den Weg eingehalten, nicht das eingehalten. Und es gibt einen Kernwert, den wir als Gemeinde, als Kinder Gottes haben, der über allen anderen Werten steht. Das steht über allem und du kannst alles darunter nehmen, aber das ist das Zentrum des christlichen Glaubens und der christlichen Werte. Das ist das Zentrum dessen, was der lebendige Gott uns als Wert gegeben hat. Und Jesus sagt uns das in Markus Kapitel 12 ab dem 29. Vers. Das wichtigste Gebot ist dies: Du sollst Gott, den Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und mit deiner ganzen Kraft lieben. Und das zweite Gebot ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Und unsere Gemeindewerte sind entstanden auf Basis dieses Verses. Und auf Basis des Missionsbefehls, wo Jesus sagt, geht in alle Welt und gebt meine Liebesbotschaft weiter und lehrt Menschen und macht sie zu Jüngern und helft ihnen, ihr Leben in der Nachfolge, in meiner Nachfolge zu leben. Und wir haben mit Mitarbeitern zusammen gesessen und haben gesagt, was ist uns wichtig? Was macht uns als Gemeinde aus? Welchen Wertekompass haben wir? Wie leben wir das höchste Gebot? Wie ist unsere Struktur, unsere DNA, wie wir als Gemeinde leben? Und wenn du hier in diese Gemeinde kommst, dann sollst du das merken. Dann soll das sichtbar werden und du sollst sagen, ja, in dieser DNA, in diesen Werten, da will ich auch leben. Da fühle ich mich wohl. Wir haben diese Werte zusammengefasst, weil man sie sich sonst so schlecht merken kann, in einem Akronym, das sich ganz einfach darstellt. Und dieses Akronym heißt Leben. Und diese 5 Buchstaben stehen jeweils für einen Wert. Und dieses Wort Leben ist das, worum es in der Gemeinde, worum es bei dem geht, was Jesus Christus getan hat. Wir kommen von Ostern her. Und Ostern ist das Fest des Lebens. Gott hat gezeigt, dass er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Er hat seinen Sohn geopfert. Er hat seinen Sohn hingegeben. Und dieser Jesus war wirklich tot. Er ist ins Grab gegangen. Aber er ist nicht in diesem Grab geblieben, sondern er ist auferstanden. Er ist lebendig geworden. Und so wie Christus lebendig geworden ist und auferstanden ist, hat er das Leben zu einem jeden Einzelnen von uns gebracht. Gott hat uns nicht von schlechten Menschen zu besseren Menschen gemacht. Gott hat nicht gesagt, ich habe Jesus in diese Welt gesandt, damit er bessere Menschen macht, damit er gute Menschen macht, so wie uns das viele Kirchen predigen, so wie das viele Religionen sagen, werde ein besserer Mensch und dann wirst du Gott gefallen. Gott hat seinen Sohn in den Tod gegeben, damit er aus toten Menschen lebendige macht. Wir waren tot in unseren Sünden und sind lebendig geworden durch das Opfer Jesu Christi. Ein Toter kann nichts für sich selber tun. Du kannst machen, was du willst. Du kannst zu einem Toten sprechen. Du kannst einen Toten beauftragen, Dinge zu tun. Werde ein besserer Toter. Werde ein sauberer Toter. Werde wie auch immer. Dieser Tote wird nichts können. Und so, sagt die Bibel, sind wir. Wir können nichts für unsere Errettung tun, außer dass wir das Opfer von Jesus Christus annehmen. Und dann hat er uns zugesagt, dass er uns von den Toten auferweckt und lebendig macht. Helga, du bist jetzt eine lebendige Frau, lebendig für Zeit und Ewigkeit. Du bist lebendig geworden durch das Opfer Jesu Christi. Und deshalb hat dieses Wort Leben so viel Bedeutung. Es ist das Zentrum des Evangeliums. Ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und es in ganzer Fülle oder im Überfluss habt, heißt es in Johannes 10, Vers 10. Und dieses Wort Leben steht auch dann im Zentrum dieser Gemeinde. Wir wollen für Gott leben. Wir wollen für Menschen leben und wir wollen für diese Stadt Langenfeld und für die ganze Umgebung leben. Das ist unser Ziel, das ist unser Auftrag, der sich aus diesen Worten von Jesus Christus heraus ableitet, wo er sagt, ich habe euch das Leben gegeben, damit du lebst. Ich lebe, sagt Jesus, und ihr sollt auch leben. Und wir leben für Jesus. Wir leben für Gott. Wir leben für die Menschen. Ich lebe für dich und ich lebe für die Menschen, die noch nicht da sind, die in dieser Stadt und die in meiner Umgebung sind. Unsere Werte können wir dann an diesem Wort einfach uns merken. Dieses Wort Leben haben wir aufgesplittet und haben gesagt, okay, darin finden sich unsere 5 Werte wieder. Liebe leben, echt leben, begeistert leben, erleben und nach der Bibel leben. Ich werde heute nur auf den ersten Wert eingehen und vielleicht im Laufe des Jahres nochmal den einen oder anderen herausnehmen, weil dieser erste Wert schon so viel Gehalt hat, schon so viel ausmacht und uns so herausfordert, dass er wirklich etwas ist, was wir brauchen, um Gemeinde Jesu Christi und eine Heimat, ein Zuhause für Menschen zu sein. Echt zu leben bedeutet, dass wir authentisch sind, bedeutet, dass wir nicht im Gottesdienst uns so verhalten und in unserer Umgebung anders verhalten. Echt zu leben bedeutet, echten Glauben zu haben, echte Liebe zu leben, ein echter Christ zu sein, nicht ein Fehlerloser. Wir werden Fehler machen. Wir suchen keine perfekten Menschen, sondern Menschen, die aufrichtig und echt den Weg mit Jesus Christus gehen. Begeistert zu leben, damit andere diese Begeisterung empfangen. Begeistert, deine Gaben zu leben. Begeistert zu werden durch den Heiligen Geist und durch das, was der Heilige Geist uns schenkt. Der Heilige Geist macht uns zu begeisterten Menschen, zu Menschen, die voller Liebe und voller Begeisterung sind. Und wir wollen eine Gemeinde sein, in der du das Wort Gottes erlebst. Wir wollen keine Gemeinde sein, in der hier vorne jemand steht und eine theologische Abhandlung macht und du mit Wissen nach Hause gehst, sondern du sollst mit Wissen und mit Erleben nach Hause gehen. Der Glaube, das Wissen, das Wort Gottes muss sich mit dem Geist Gottes verbinden. Das Wort Gottes und der Geist zusammen geben dir ein Erlebnis, dass du neues Leben empfängst. Dass du merkst, dass dein Glaube dich durchträgt durch deine Krisen. Du erlebst, dass Gott dich berührt und deine Krankheiten geheilt werden. Du erlebst, so wie Luther es gesagt hat, dass der Heilige Geist kommt und dir übernatürliche Begabungen schenkt. Du erlebst diese Dinge. Du erlebst, wie sich in deiner Umwelt etwas verändert. Dafür stehen wir als Gemeinde. Wir wollen, dass unsere Gottesdienste und unser ganzes Leben ein Erleben ist von dem, was der lebendige Gott schenkt. und nach der Bibel zu leben, ist so wichtig, weil die Bibel die einzig verbindliche Richtschnur ist. Das Wort Gottes ist lebendig und schärfer und stärker als jedes Schwert, als jede Waffe dieser Welt. Das Wort Gottes ist so lebendig, dass es Tote lebendig macht, wenn das Wort Gottes in dein Herz kommt. Und du bist noch ein toter Mensch. Du hast noch kein neues Leben aus Gott. Kann dieses Wort in dir so viel Frucht und so viel hervorbringen, dass du zu einem lebendigen Menschen wirst. Liebe leben. Wir sind eine Gemeinde, die aus vielen Generationen besteht. Und das ist ein echter Schatz und ein echtes Geschenk. Wir haben viele Kinder, wir haben Jugendliche, wir haben Menschen, die im jungen Erwachsenenalter, im mittleren Erwachsenenalter sind. Wir haben Ältere und wir haben ganz alte Menschen in unserer Gemeinde. Und diese Verbindung ist von Gott geschenkt und von Gott gewollt. Diese Verbindung ist ein Schatz, den wir haben. Und diese Beziehungen über die Generationen hinweg, die wollen wir weiterhin leben und wollen wir ausbauen. Wir wollen, dass mehr Kinder zum Glauben kommen, dass mehr Kinder integriert werden in die Gemeinde, dass Kinder integriert werden, nicht nur in einen Kindergottesdienst und sagen, naja, ich habe dann mal ein paar Geschichten gehört, sondern sie sollen in diesem Kindergottesdienst ein Erlebnis haben mit Jesus. Auch sie sollen Jesus erleben. Sie sollen erfahren, dass sie neues Leben haben, sollen erkennen, dass Gott ihnen Gaben gegeben hat und diese Gaben einbringen in das Reich Gottes, in die Gemeinde und weit darüber hinaus in ihr Umfeld. Und Jesus sagt, was das bedeutet, diese Liebe zu leben. Ich gebe euch ein neues Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr untereinander lieben. An eure Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. So heißt es in Johannes 13, ab Vers 34. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Es geht immer um das Du neben dem Ich. Es geht um den, der neben dir sitzt, um den, der neben dir lebt. Um den geht es. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich möchte uns einige Beispiele geben, was das bedeuten kann. Was es bedeutet, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst, einander zu lieben. Weißt du, warum du die Wahrheit sagen sollst? Klar kannst du jetzt sagen, ich weiß das, ich habe gut aufgepasst. Da gibt es ein Gebot, das heißt, du sollst nicht lügen. Wenn ich das richtig sehe, ist das 9. Gebot. Du sollst nicht lügen. Gott mag keine Lügen. Und dann kannst du sagen, weil Gott keine Lügen mag, deshalb sagt er das. Und es stimmt, Gott mag keine Lügen, denn Gott kann gar nicht lügen. Gott ist die Wahrheit durch und durch. Und deshalb kommt aus ihm keine Lüge. Er wird dich niemals belügen und er wird auch keine Gemeinschaft mit Lüge haben. Und er sagt uns auch, dass wir keine Gemeinschaft mit Lügnern haben sollen, weil die Lüge nicht das Wesen Gottes widerspiegelt. Aber das ist überhaupt nicht der Hauptgrund, dass die Lüge nicht das Wesen Gottes widerspiegelt, sondern Gott möchte nicht, dass wir lügen, weil er ein Problem damit hat, wenn wir seinen Kindern schaden. Gott hat immer ein Problem damit, wenn wir seinen Kindern schaden. Gott hat kein Problem mit sich. Gott braucht nicht, dass ich die Wahrheit sage. Dadurch wird er nicht besser oder schlechter. Gott möchte das. Erinnert euch an die Einleitung. Gott passt auf, was tust du deinen Nächsten an? Und wenn du lügst, dann verletzt du deinen Nächsten, du tust ihm Unrecht. Du verbesserst deine Position auf Kosten eines anderen. Wenn du lügst, dann drückst du dem anderen gegenüber aus, weißt du, du bist es nicht wert, dass ich dich liebe. Du bist es nicht wert, dass ich dir die Wahrheit sage. Für dich ist die Lüge gut genug. Für dich, was für dich gut genug ist, das ist für mich sekundär. Als erstes zähle ich. Und weißt du, Das hat überhaupt nichts zu tun mit dem, was Jesus hier sagt. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich möchte nicht belogen werden. Ich finde das furchtbar, wenn jemand mich belügt. Also habe ich die Verpflichtung und den Auftrag, das auch nicht zu tun. Und wenn ich es getan habe, was wir nicht vermeiden können, weil wir fehlbare Menschen sind, dann kann ich zu demjenigen hingehen und sagen, Entschuldigung, ich habe dich belogen. Ich habe dir nicht die Wahrheit gesagt. Du willst nicht, dass dir Unrecht getan wird, also tu es auch nicht deinem Nächsten. Gott will nicht, dass du lügst, weil du deinen Nächsten lieben sollst. Und ich werde den nicht belügen, den ich liebe. Wenn ich jemanden wirklich liebe, dann werde ich mir 10-mal, 20-mal, 100-mal überlegen, ob ich dem was Falsches auftische. Wie sieht es aus, über andere zu reden? Ich muss ja nicht lügen. Ich kann ja die Wahrheit sagen über andere. Ich kann ja sagen, dass, ich nehme jetzt mal wieder den Stefan, dass ich gestern Abend bei dem war und dass er das und das gemacht hat. Das kann ich doch allen erzählen. Das ist doch nicht gelogen. Gott will das auch nicht. Gott will nicht, dass du schlecht über jemanden redest, ihm damit schadest und dich über den anderen erhebst und sagst, ja, guck mal, da gibt es ja noch Leute, die sind ja schlechter als ich. Die machen das und das, aber ich mache das ja nicht. Und seien wir doch mal ehrlich, das ist doch Alltag, auch im Gemeindeleben. Wie viel dummes Zeug erzählen wir übereinander? Wie viel dummes Zeug höre ich über mich, höre ich über andere, von denen ich weiß, da ist nichts dran. Oder selbst wenn da was dran ist, ist es nicht wert, das erzählt zu bekommen und das weiterzugeben. Du erhebst dich auf Kosten eines anderen. Und selbst wenn das nicht in der Bibel stehen würde, dass wir nicht übereinander schlecht reden sollen, dann gebietet das Gebot der Nächstenliebe, dass du und ich, dass wir das nicht tun. Das Gleiche gilt für Gerüchte, die du verbreitest, für Geiz dem anderen gegenüber oder wenn du den anderen betrügst oder wenn du ihm in irgendeiner Weise schadest. All dieses finden wir zusammen in dem Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Gott kann es einfach nicht haben, wenn seinen Kindern Unrecht getan nicht. Und erst recht nicht, wenn seine Kinder das untereinander tun. Und wenn wir diesen Wert haben, Liebe leben, dann bedeutet das ganz konkret, dass es auch in diese ganz praktischen Dinge hineingeht, des Übereinanderredens, nicht schlecht über den anderen reden, segne ihn, bete für ihn. Und wenn jemand Unrecht getan hat, dann dürfen wir zu ihm hingehen und es mit ihm klären. Liebt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen Unrecht getan hat. Das ist absolut unmissverständlich. Und Gott geht es nicht um sich, Gott geht es um unseren Nächsten. Gott geht es um dich und um mich. Es geht ihn um uns. Und alle diese ganzen 10 Gebote drehen sich nicht, oder 8 der 10 Gebote drehen sich nicht um Gott, sondern die drehen sich um uns. Nur 2 betreffen ihn selber. Und deshalb sagt das Wort Gottes uns, dass alles in einem Gebot zusammengefasst ist. Das ganze Gesetz lässt sich in dem Wort zusammenfassen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Galater 5, Vers 14. Die Nächstenliebe ist die Anwendung deiner Liebe zu Gott. Wenn du es nicht schaffst, deinem Nächsten Gutes zu tun, dann ist auch deine Verbindung zu Gott nicht in Ordnung. Und du wirst merken, dass deine Liebe zu Gott nichtig ist. Dass dein Glaube nichtig ist. Wenn ich die Liebe nicht habe, sagt das Wort Gottes, ist alles andere nichtig. Und die Liebe wird sichtbar durch den Glauben und durch dein Handeln, durch dein Tun deinem Nächsten gegenüber. Die Anwendung unserer Liebe zu Gott zeigt sich ganz praktisch in der Anwendung zu deinem Nächsten. Das gilt übrigens auch für deinen Ehepartner, für deinen Chef und für deinen Feind. Wie viele Ehepartner bekriegen sich und haben die Waffen gegeneinander gezückt? Ich möchte dich heute aufrufen, liebe deinen Ehepartner. Leg die Waffen nieder. Fang an zu vergeben. Fang an, das zu tun, was Liebe leben bedeutet. In praktischer Anwendung dem Nächsten Gutes zu tun. Und wann immer du Gott ehren willst, hat das etwas mit seinen Kindern zu tun. Wir ehren Gott. Wir bringen die Frucht, die er von uns haben will, wenn wir diese Frucht unserem Nächsten bringen. Wenn ich das dir bringe, wenn ich das dir weitergebe, dann ehre ich Gott. Ich ehre Gott nicht dadurch, dass ich zu Hause 3 Stunden bete und für die ganze Welt bete und sage, Herr, gib Erweckung und dies und das. Das gehört dazu, zu meinem Leben. Versteht mich nicht falsch. Aber ich ehre Gott besonders dadurch, wenn das, was ich gebetet habe, das, was als Wissen in meinem Kopf ist, sichtbar wird in einer praktischen, getanen Liebe zum Nächsten. Und Jesus ist dabei, unsere Gemeinde neu auf diesen Auftrag auszurichten. Das ist ein Auftrag und ein Wert, den Gott für unsere Gemeinde hat. Gott ist dabei. Weißt du, Gott fängt immer an, bevor er ein Land verändert, fängt er immer an, die Leiter zu verändern. Denk dran, er hat die Könige verändert und dann hat sich das ganze Volk wieder zu Gott gewandt. Er hat einen Nehemia berufen. Dieser Nehemia hat sich Gott zugewandt und er hat angefangen, die Mauer aufzubauen. Und das ganze Volk fing an, sich wieder Gott zuzuwenden, sodass am Ende ein Esra da stehen konnte und wieder vorgelesen hat aus dem Wort Gottes. Und ein Volk, was vorher ja so weit weg war von Gott, ganz nah war bei ihm. Gott fängt an, seine Leiter zu verändern und seine Gemeinde zu verändern. Und deshalb sei nicht traurig, wenn Gott diese Gemeinde verändert. Das ist wichtig und nötig, um uns wieder neu auszurichten auf diese Liebesbotschaft von Jesus, dass die Liebe von Jesus in jedem Bereich, in jeder einzelnen Familie, in jedem einzelnen Mitarbeiter, in jedem Teil, in jedem Glied des Körpers vorhanden ist. Und wir haben uns durch Church Life alle Bereiche dieser Gemeinde angeschaut. Und wir haben so einen Spiegel dadurch bekommen, wo ist die Liebe Gottes drin und wo muss mehr Liebe Gottes rein. Ich habe auch da wieder so viel gehört, dass Menschen sagen, ja, das ist ja wieder ein Programm, was wir durchziehen und was soll das alles? Alles, was dazu dient, die Liebe Gottes in unsere Gemeinde stärker hineinzubringen, in die Herzen des Einzelnen, in jeden Mitarbeiter hinein. Alles, was dazu dient, uns auf den Auftrag von Jesus Christus auszurichten, das ist nötig und das ist wichtig. Ein Nehemia musste etwas durchziehen, um die Mauer wieder aufzubauen. Er musste den Menschen sagen, komm, mach dieses, mach jenes. Denn das ist der Plan Gottes. So will Gott es haben. Und dann hat er zusammen mit den wenigen Arbeitern, die so unter Druck standen, hat er die Mauer wieder aufgebaut. Und so wollen wir das auch tun. Wir sind weniger Arbeiter in Deutschland, aber wir wollen in Deutschland die geistliche Mauer wieder aufbauen. Wir wollen etwas aufbauen, dass Menschen ein Zuhause haben, dass Menschen eine Familie haben, in der sie zu Hause sein können. Und deshalb ist das keine Strukturmaßnahme, sondern es ist eine Liebesmaßnahme. Es ist eine Maßnahme, um durch den Heiligen Geist die Liebe Gottes wieder neu in alle Bereiche hineinzubringen, dass die Liebe Gottes pulsiert in mir, in dir, in jedem Dienst der Gemeinde und eine Welt sieht, dass wir Gottes Kinder sind, weil wir uns so lieb haben und diese Liebe nach draußen sichtbar wird. Darum geht es. Und dafür arbeiten und kämpfen wir. Und ich bin so dankbar, dass wir das gemeinsam tun dürfen als Verantwortliche dieser Gemeinde und sagen, unser Herz schlägt dafür, dass dieser Liebesauftrag Jesu wieder ganz greifbar und ganz neu und viel tiefer in unserer Gemeinde sichtbar wird und das ein Gütezeichen unserer Gemeinde wird. Im Alten Testament, da mussten Menschen Tiere opfern. Da mussten Menschen Tiere opfern, um ja, sich selber von ihren Sünden zu reinigen. Aber seitdem Jesus Christus sich geopfert hat, seitdem Jesus sein Leben gegeben hat, will Gott keine Tieropfer mehr, sondern er möchte dich und mich. Gott möchte keine Tieropfer mehr haben. Gott möchte, dass du dich und dass ich mich, dass wir uns als lebendige Opfer ihm hingeben und sagen, ich stelle mich für deinen Liebesauftrag zur Verfügung. unsere Gemeinde ein Zuhause für die, die noch nicht da sind. Ich möchte uns abschließend noch etwas sagen, was mich sehr bewegt und was mich auch in diesem Rahmen dieser Liebe deinen Nächsten dazu gebracht hat, Schritte zu gehen, die ich ohne diese Liebe und ohne diese Last, die Gott in mein Leben gelegt hat, niemals gemacht hätte. Ich hätte niemals das und jenes von meinem Leben aufgegeben, wenn nicht die Liebe Christi mich dazu bringen würde. Nicht irgendeine andere Macht hätte das geschafft, sondern nur die Liebe Jesu Christi. Als wir dieses Haus hier gebaut haben, haben wir als Älteste der Gemeinde gebetet und wir hatten so eine Vision davon, dass 500 Menschen in diesem Haus sind. Vor kurzem hatte Reinhold diesen Zettel uns auf den Tisch gelegt und hat gesagt, schau mal hier, das ist das, wofür wir gebetet haben und wofür Gott uns eine Vision gegeben hat. Und manchmal schläft eine Vision ein. Eine Vision ist noch da, man denkt dran, aber sagt, naja, es will irgendwie nicht so richtig klappen. Aber Gott hat in den Jahren deutlich zu uns geredet. Nicht nur zu uns als Gemeinde, sondern auch zu Einzelnen in der Gemeinde und auch zu mir geredet. Und ich musste mir gut überlegen, ob ich einen Schritt tun möchte, ob ich raus will aus meinem Beruf, ob ich Dinge aufgeben möchte, ob wir einen zweiten Gottesdienst machen wollen. Einen zweiten Gottesdienst machen wir nicht. Gerade 12 machen wir nicht, weil ich gerne 2 oder 10 oder 100 Gottesdienste hätte, sondern weil wir als Leiter gesagt haben, wenn wir Menschen erreichen wollen, wenn unsere Liebe sichtbar werden soll zu anderen, müssen wir unsere Angel in weitere Teiche hängen, damit Fische kommen, damit Fische angezogen werden. Wir können nicht nur in einem Teich fischen, wir müssen mehrere Teiche aufmachen. Dass wir Flüchtlingen helfen, dass wir auf der Solinger Straße einen offenen Jugendtreff haben, hat damit zu tun, dass wir Liebe zu Menschen haben, die noch nicht da sind, aber die kommen sollen, die Gott schon auf seinem Herzen hat, die Gott schon sieht und wir sind gefüllt mit dieser Liebe Gottes, können gefüllt sein mit dieser Liebe Gottes und dürfen diese weitergeben an diese Menschen, die das noch nicht haben. Das ist das Ziel, das ist der Grund darum, warum wir das machen. Und ich sehe all diese Menschen, die einen anderen Lebensentwurf haben als ich, die sonntags morgens im Bett bleiben oder erst ihren Hund ausführen, ihre Joggingrunde machen, mit ihrer Familie zusammen frühstücken. Sind das schlechte Menschen? Nein, das sind Menschen, die von Gott geliebt sind. Das sind Menschen, die Gott auf dem Herzen hat. Und deshalb machen wir einen Gottesdienst um 12 Uhr. Deshalb machen wir einen Gottesdienst später, damit Menschen dazukommen können. Und so ein Gottesdienst ist erstmal wie ein Baby, das entsteht. Ein Baby braucht Aufmerksamkeit, es braucht Zuneigung, es braucht Liebe, es braucht Fürsorge. Und deshalb bist du und ich, sind wir gerufen, ein Stück dabei mitzuhelfen, Windeln zu wechseln, zu füttern, in der Nacht mal hinzugehen, wenn das Kind schreit. Und denen ein Zuhause zu geben, die bisher kein geistliches Zuhause haben. Und ich freue mich über das, was geschieht, über die vielen Menschen, die schon mithelfen, über die vielen Menschen, die wir erreichen durch den zweiten Gottesdienst und über die Menschen, die schon ihr Leben Jesus gegeben haben. Wisst ihr, dass wir mehr Bekehrungen hatten im letzten Jahr als in den Jahren davor? Und ich glaube, dass das etwas ist, wo Gott unsere Treue und unsere Hingabe sieht und sieht, dass wir etwas in Bewegung setzen, dass wir dabei sind, ein Stück von dieser Liebe nach draußen zu bringen. Ich möchte euch mitnehmen noch einmal in ein Wort Gottes, in eine prophetische Rede, was Gott vor einigen Jahren in unsere Gemeinde hineingesprochen hat. Und es fing an 1995 oder es war vielleicht auch 96, wo François Botes in unsere Gemeinde hineingesprochen hat und 2007 und 2009 durch Ed Trout. Und ich habe ein Stück dieser, dieser Prophetien einmal herausgenommen. Die sind alle noch auf MP3 verfügbar oder gerne kann ich euch auch die Texte komplett geben. Und wir wollen einmal schauen, was Gott gesagt hat. Gott liebt Gehorsam. Er liebt die, die auf ihn reagieren. Das ist der Schlüssel der nächsten oder der kommenden Generation. Das ist der Schlüssel, das wird der Schlüssel dieser Gemeinde sein. Diejenigen, die das tun, was Gott von ihnen erwartet. Es werden viele Musikgruppen in dieser Gemeinde sein. Viele werden wunderbare Lieder komponieren. Es werden viele Dienste in dieser Gemeinde erwachsen. Ihr werdet zunächst 2 und dann 3 Gottesdienste in diesem Gebäude haben. Zudem werdet ihr mehr als ein Gebäude haben. Das ist das, was Gott hineingesprochen hat. Und wo viele gesagt haben, Mensch, das ist ja super, dass Gott so hineinredet in unsere Gemeinde. Gott hat etwas vor mit unserer Gemeinde. Und wenn es dann darauf ankommt, wenn wir dann dabei sind, diese Dinge zu tun, dann ist die Frage, stehe ich dann zu dem, was Gott gesagt hat? Bin ich dann dabei und sage, okay, ich will ein Teil werden von diesem Wirken Gottes? Und ich wünsche mir das von ganzem Herzen. Und nicht nur ich, sondern wir als Älteste wünschen uns das von ganzem Herzen, dass wir noch viel mehr Gottesdienste haben. Nicht nur an diesem Ort, sondern überall in Deutschland, rundherum hier in Nordrhein-Westfalen, wo keine Gemeinde mehr ist, wo kaum noch Gemeinden sind. Wisst ihr, und das können wir nicht machen, das können wir nicht produzieren, sondern das ist etwas, was die Liebe in uns anzünden kann. Und dann können wir für Arbeiter beten und dann können wir gehen. Und du kannst bei God at 12 dich mitbringen oder du kannst dafür beten oder du kannst sagen, Mensch, ich will einmal im Monat irgendwo mithelfen. Und es ist so wichtig, dass Menschen da sind, die kommen und den Geist Gottes mitbringen und die Atmosphäre prägen. Wir prägen die Atmosphäre für die, die kommen als Gäste und die noch nicht den Geist Gottes empfangen haben. Wir bringen den Geist Gottes mit. Das reicht, wenn du da sitzt und betest und sagst, Herr, ich freue mich über das, was du tust. Heute Morgen bringst du den Geist Gottes mit, hier in diesen Gottesdienst. In dieser Gemeinde gibt es eine Geschichte. Eine Geschichte oder eine Historie aus Tränen und Gebet. Es gibt eine Geschichte des Gebets, das große Kraft hat und eine Grundlage dieser Gemeinde ist. Das gebiert eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber es gibt immer einen Preis, der bezahlt werden muss. Es ist so schwer, 2 Dinge gleichzeitig zu tun. Es ist so schwer, 2 Herren zu dienen. Es ist schwer, Erweckung zu erleben und an anderen Dingen festzuhalten. Es gibt immer einen Kelch, der zu trinken ist. Gott möchte eine Erweckung schenken in einer ganz neuen Weise, wie sie zuvor noch nicht gesehen wurde. Um diese Nation zu berühren, möchte Gott etwas völlig Neues tun. Deshalb lässt er Gemeinden wachsen, wie diese eine ist. Diese Gemeinde wurde von Gott für diesen Zweck erwählt. Und ich möchte dich bitten, das ganz neu ernst zu nehmen, dass unsere Gemeinde ein Zuhause ist. Sieh dieses Zuhause nicht als die Menschen an, die hier sitzen. Nicht nur die, die hier sitzen. Sondern nimm das mal 2, mal 3, mal 4 oder mal wie viel auch immer und sag, und diese Menschen sollen ein Zuhause finden. Hier in Langenfeld. Und das soll sich multiplizieren an andere Städte, in andere Orte, da wo keine Gemeinde ist. Gott wird in Deutschland Erweckung geben. Da bin ich völlig sicher. Die Frage ist, sind wir dabei? Sind wir Teil dieser Erweckung? Sind wir diejenigen, die vorne mit dabei sind? Oder sind wir die, die vielleicht hinten so mitlaufen und so im Fahrwasser vielleicht von anderen dann mit dabei sind? Und diesen Preis, den Ed Trout hier angesprochen hat, den Gott anspricht, Jesus sagt, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben aufgibt um meinetwillen, der wird es finden und gewinnen. Und ich möchte dich ganz praktisch bitten, darüber nachzudenken, ob Gott dich nicht auch dort gebrauchen will, auch in einem neuen Fischteich zu fischen für eine bestimmte Zeit. Ich weiß, dass jemand, der gerne um 9.30 Uhr zum Gottesdienst kommt, nicht die Zielgruppe ist für 12 Uhr oder auch nicht für einen Abendgottesdienst oder für etwas anderes. Aber wenn es darum geht, Geburtshilfe zu geben, wenn es darum geht, das Reich Gottes auszudehnen, Und wir sagen, der zweite Gottesdienst wird genauso voll wie der erste Gottesdienst. Und wenn wir das erreicht haben, dann werden wir weitergehen und werden woanders einen dritten Gottesdienst machen und werden woanders das Reich Gottes bauen. Und wir werden Liebe leben, ganz praktisch, zu den Menschen, die noch nicht da sind. Nimm dir so ruhig so eine Karte mit und denk mal darüber nach, bete darüber. Wir haben diese Karte, mein Herz für Jesus. Es geht nicht um mein Herz für God at 12 oder für irgendeine Sache in dieser Gemeinde. Es geht um das Herz für Jesus. Nimm dir diese Karte mit und sag, okay, ich mache an der und an jener Stelle mit. Es haben einige das schon abgegeben und einige bringen sich ein. Und wir erleben einfach, dass wir dort auch internationaler werden. Dass Menschen von überall her kommen. Menschen haben sich bereit erklärt, in andere Sprachen zu übersetzen. Wie großartig ist das? Und dann kommt jemand nach vorne, der nur Englisch spricht und sagt, ich will mein Leben Jesus geben. Weißt du, wessen Werk das auch ist, von dem, der diesen Dienst tut? Wessen Werk das ist, von dem, der gebetet hat? Von dem, der die Technik gemacht hat? Von dem, der den Kinderdienst macht? Das ist nicht das Werk des Predigers, das ist das Werk von allen, die diese Liebe weitergeben. Und ich wünsche mir, dass diese Liebe zu Gott sichtbar wird, unter uns, ganz neu, an der Liebe zu unserem Nächsten. Die Gemeinde, die wir bauen, ist nicht die Gemeinde, die für dich selber ist, die für mich ist. Es ist auch keine Gemeinde, die für Gott ist. Es ist eine Gemeinde, die für andere ist. Eine Gemeinde, die für Menschen ist, die noch nicht da sind. Und wenn wir sie lieben und sie erreichen, dann berühren wir das Herz des Vaters. Es wird Freude sein im Himmel über jeden Einzelnen, der Jesus findet, der Jesus annimmt. Ich möchte mit uns beten. Und ich möchte auch heute Morgen aufrufen, wer sein Leben Jesus geben will, wer sagt, ich möchte diesen Jesus erleben, ich möchte von den Toten zu den Lebenden durchdringen, dann darfst du das heute Morgen tun. Du darfst heute Morgen diesen Schritt gehen. Ist jemand hier? Frag das einfach, auch falls sich keiner meldet. Das ist überhaupt nicht schlimm, aber wenn jemand sagt, Mensch, ja, ich möchte heute Morgen diesen Schritt gehen. Ist jemand hier, der sagt, ich möchte diesen Jesus annehmen, dann melde dich kurz und wir wollen für dich beten, wir wollen mit dir beten. Das ist so großartig und so wichtig, Jesus anzunehmen. Auch wenn du zu Hause sagst, ich stehe so vor diesem Schritt und ich weiß nicht, wie es gehen soll, dann nutz das Kontaktformular und wir rufen dich an oder wir beten auf irgendeine Weise mit dir. Ich möchte einfach dieses Gebet beten und vielleicht betet ihr alle mit. Vielleicht ist jemand da heute Morgen, der sich nicht gemeldet hat, aber der diesen Schritt in seinem Herzen tut. Herr Jesus Christus, ich komme zu dir. Ich bitte dich, komm du in mein Leben. Vergib mir meine Schuld und mach mich neu. Gib mir neues Leben. Ich gebe dir mein Leben und ich will dir gehören. Und ich danke dir, dass du mich annimmst als dein Kind. Amen. Und Herr Jesus, ich bitte dich für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen, dass du durch deine Liebe, durch den Heiligen Geist und die Liebe, die durch den Heiligen Geist ausgegossen ist in unsere Herzen, was sichtbar machst, was so revolutionär und so unterschiedlich ist zu dem, was um uns herum geschieht. Was die Ich-Bezogenheit total in den Schatten stellt und mit dem Licht Gottes durchleuchtet. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass wir eine Gemeinde für andere sein dürfen. Eine Gemeinde, die für Gott, füreinander und für andere lebt. Danke, Jesus. Amen.